Ja, ihr Lieben, in der Predigt letzte Woche ging es um das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu will ich heute noch ein bisschen mehr sagen, das noch mal ein bisschen weiterführen. Und die Geschichte, über die ich mit euch sprechen will, die kennt ihr alle. Die steht bei Lukas im 18. Kapitel in den Versen 18 bis 30. Und Hauke wird gleich die PowerPoint hochmachen, dann könnt ihr mitlesen. Einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwiderte der Mann. Da sagte Jesus zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Wohlhabende, in Gottes Reich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sagte: Das für Menschen Unmögliche ist möglich bei Gott. Da erklärte Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Na, das fängt ja gut an. Da kommt ein wohlhabender, in der jüdischen Gesellschaft hoch angesehener Mann und fragt Jesus: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und was antwortet Jesus? Und vor allem, wie antwortet er? Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Wo ist denn hier unser liebevoller Jesus, der uns immer wieder vergibt? Da wird eine wichtige Frage gestellt, eine, die eigentlich nur Jesus auch wirklich beantworten kann. Und der antwortet mit so einem Rüffel. Jemand will wissen, wie er in den Himmel kommt, und Jesus zählt ihn an mit: Was nennst du mich gut? Im Markus-Evangelium werden diese Verse wortwörtlich genauso berichtet, im Matthäus-Evangelium etwas anders, aber ähnlich im Sinn. Ich denke, dass Jesus hier ein Wort der Erkenntnis hatte und schon wusste, worum es gehen würde. Er wusste, dass das vielleicht so ein bisschen einschleimend war, dieses guter Rabbi. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung des Zweiten Testaments durchgeguckt und tatsächlich wird Jesus immer nur mit Rabbi angesprochen. Niemand sagt guter Rabbi. Und dieser Mann sagt nun guter Rabbi und fängt sich prompt eine ein. Nur Gott ist gut, sonst niemand, sagt Jesus. Das ist doch echt eine Watschen, oder? Das hätte Jesus doch auch durchgehen lassen können. Schließlich ist er ja auch Gott. Also warum nicht ihn gut nennen? Vielleicht hat Jesus gespürt, dass der Mann noch nicht so weit war, Jesus als Gottes Sohn und Messias zu erkennen, und hat deshalb so scharf reagiert. Wir wissen es nicht. Es geht dann weiter damit, dass Jesus dem Mann sagt, dass er die Gebote halten solle, und zählt 5 der 10 Gebote auf. Interessant ist vielleicht, welche Gebote Jesus weglässt, nämlich die ersten 3 und die letzten 2. Die ersten 3 Gebote sind: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Und die letzten 2 Gebote sind: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel und noch alles, was dein Nächster hat. Dass Jesus diese letzten beiden Gebote weglässt, ist in diesem Zusammenhang vielleicht verständlich. Der Mann war sehr reich, der war wahrscheinlich nicht neidisch, sondern andere waren eher neidisch auf ihn. Aber die ersten drei Gebote, keine anderen Götter haben, neben Gott, den Namen des Herrn nicht missbrauchen und den Sabbat heiligen, warum spricht Jesus diese Gebote nicht an? Die Gebote, die Jesus anspricht, sind: Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Sind das nun die wichtigsten Gebote, auf die es ankommt? Stehlen sollte der Mann nicht nötig haben, aber wer weiß, wie er an seinen Reichtum gekommen ist. Vielleicht war das auf Kosten anderer. Das Morden war sicherlich auch kein Thema für ihn, zumindest nicht das einer alltäglichen Versuchung. Aber Lüge, Ehebruch und Falschaussagen sowie den Eltern nicht genug Ehre geben, ja, die standen vielleicht schon eher auf der Liste der häufigen Versuchungen und Verfehlungen. Der Mann sagt, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Auch hier wieder vielleicht ein Wort der Erkenntnis von Jesus. Vielleicht wusste er, dass es genau diese Gebote waren, die der Mann von klein an befolgt hat. Vielleicht hat Jesus gesehen, dass der Mann sich wirklich um das ewige Leben bemühte, indem er Gott gehorsam war. Bei Matthäus kommt zu diesen fünf Geboten, die Jesus hier sagt, noch hinzu, dass der Mann seinen Nächsten lieben solle wie sich selbst. Auch dazu sagt der Mann, dass er dieses Gebot befolgt habe. Nun kommen wir der Sache mit dem wichtigsten Gebot schon etwas näher, denn die Liebe zum Nächsten wie sich selbst, die ist Teil des wichtigsten Gebotes. Mit seiner Ansage, dem Mann fehle nur eines, er müsse all sein Hab und Gut den Armen geben und Jesus nachfolgen, legt Jesus ihm das erste Gebot ans Herz. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder wie Jesus es sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Wenn Jesus dem Mann sagt, dass er alles verkaufen soll, was er hat, und den Erlös den Armen geben soll und dann Jesus nachfolgen soll, dann sagt er ihm im Prinzip, lass all deine Sicherheiten los und verlasse dich ganz auf Gott. Das aber war genau der Knackpunkt. Der Mann hat großes Ansehen und war sehr reich. Daraus zog er seine Identität und sein Selbstwertgefühl. Diese Dinge waren ihm wichtiger als Gott. Er konnte sie nicht aufgeben und sich ganz auf Gott ausrichten. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das konnte der Mann nicht. Er liebte außer Gott noch sein Ansehen und sein Geld. Das konnte er nicht für Gott hergeben. Es gibt noch andere Geschichten in der Bibel, wo entweder positiv berichtet wird, dass jemand alles für Gott gab, zum Beispiel die arme Witwe, die ihr letztes Geld im Tempel opfert, oder wo jemand zumindest aufgefordert wird, alles zu geben. Denkt mal an Abraham, der von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern. Isaak war sein Ein und Alles, noch dazu der von Gott versprochene Sohn. Und doch hat Gott gesagt, gib ihn mir. Wenn Gott von dem Mann in der Geschichte verlangt, all sein Reichtum zu verkaufen und den Armen den Erlös zu geben, heißt das nun, dass wir alle unseren Besitz verkaufen müssen und dass eigentlich nur Bettelmönche in den Himmel kommen? Reiche tun es ja anscheinend nicht oder nur so schwer, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und die meisten von uns sind tatsächlich reich, wenn wir mal unseren Lebensstandard mit dem von dem Rest der Welt vergleichen. Also müssen wir unseren Besitz den Armen geben? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Müssen wir alle bereit sein, unsere Kinder für Gott zu opfern? Nein, zumindest definitiv nicht in dem Sinne, wie Abraham Isaak opfern sollte. Aber ich bin sicher, dass wir alle im Leben wahrscheinlich nicht nur einmal, aber mindestens einmal von Gott gefragt werden, bist du bereit, dein Liebstes, dein Schönstes, dein Bestes für mich zu geben? Bist du bereit, wirklich alles für mich aufzugeben, wenn ich dich darum bitte? Unser Gott ist ein eifernder Gott. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Worauf könnte Gott bei dir eifersüchtig sein? Was ist dein Herzensliebstes, das du vielleicht lieber hast als Gott? Ist es auch, wie bei dem Mann, die finanzielle Sicherheit? Sind es andere Sicherheiten? Ist es dein guter Ruf, dein Einfluss, dein Ansehen? Sind es bestimmte Kontakte oder Freundschaften? Sind es deine Kinder? Sind es bestimmte Glaubenssätze oder Gedankenfestungen, Haltungen oder Anschuldigungen? Sind es bestimmte Verhaltensweisen, Sex, Porno, Süchte? Was ist es, was du für Gott eigentlich bisher nicht aufgeben willst? Manchmal sind es vielleicht einfach nur gewisse Bequemlichkeiten. Was ist dein Reichtum oder dein Isaak, die es dir schwer machen, in den Himmel zu kommen? Wir nehmen uns mal kurz einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, und fragt doch Gott einfach mal, ob er euch was zeigt, ob ihr etwas zum Götzen gemacht hat, ob es etwas gibt, das euch zum Reichtum oder zum Isaak geworden ist. Jesus sagt dem Mann in der Geschichte, er solle alles verkaufen, den Erlös den Armen geben und dann kommen und Jesus nachfolgen. Wenn er seinen Besitz den Armen gibt, sammelt er Schätze im Himmel, aber ins Himmelreich kommen, das kann er erst, wenn er Jesus nachfolgt. Der Mann scheitert schon am ersten Schritt, am Verkauf seines Besitzes. Deshalb kommt es gar nicht erst so weit, dass er Jesus nachfolgen kann. Es ist aber in diesem Fall die Bedingung oder Voraussetzung. Der Mann kann Jesus nicht nachfolgen, wenn er seinen Besitz nicht verkauft und den Armen gibt. Er muss frei sein und seine Prioritäten richtig setzen. An anderer Stelle sagt Jesus, dass ein Jünger nicht erst seinen Vater beerdigen soll, sondern ihm sofort nachfolgen soll. Und in dem Zusammenhang steht bei Lukas auch noch Folgendes: Herr, sagt ein Jünger, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch, erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Das steht bei Lukas im 9. Kapitel. Und ich zitiere auch noch einmal aus der Bergpredigt, aus Jesus Antrittsrede, die wir bei Matthäus im 5. Kapitel lesen. Ich lese mal beispielhaft ab Vers 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Jesus ist hier sehr drastisch, extrem drastisch. Auge ausreißen, Hand abhauen. Das sind starke Bilder, die uns deutlich machen sollen, wie ernst Jesus das Thema Sünde ist. Es geht darum, sich ganz und gar von allem Bösen loszusagen und alles für Gott zu geben. Das bedeutet, sich im Zweifelsfall sehr stark zu beschneiden, damit wir Gottes Seite dienen, ihm Ehre machen und nicht für die dunkle Seite arbeiten. Natürlich will Jesus nicht, dass wir uns alle die Augen ausreißen oder die Hände abhacken. Das ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint und nicht wortwörtlich. Aber was könnte dieser übertragene Sinn sein? Was könnte also dein rechtes Auge sein, das dich verführt? Und was könnte deine rechte Hand sein, die dich zur Sünde verführt? Vielleicht muss ich mich von bestimmten Dingen trennen, weil sie mich sonst verführen. Hast du zum Beispiel noch Tarotkarten im Haus oder esoterische Literatur, die dich von Jesus wegführt? Wenn du jetzt erst lange überlegen musst, ob noch irgend sowas in deiner Wohnung ist, dann ist es wahrscheinlich kein Problem. Wenn aber das, was du noch aus deiner Vergangenheit im Haus hast, etwas ist, das dich immer wieder antriggert, dann solltest du überlegen, ob Gott dir heute sagt, dass es Zeit ist, sich davon zu trennen. Wie kannst du deine rechte Hand abhacken, wenn du ein Alkoholproblem hast? Für trockene Alkoholiker heißt es, keinen Alkohol im Haus zu haben. Für ehemalige Raucher heißt es, dass keine Zigarette im Haus ist, damit sie nicht in Versuchung geraten. Wenn die Frau eines anderen dich regelmäßig aus der Fassung bringt, könnte es bedeuten, dass du alles daran setzen musst, sie nicht mehr zu sehen. Das kann bedeuten, dass du die Freundschaft zu ihrem Mann aufgeben musst, weil du sie immer siehst, wenn du ihn siehst. Versteht ihr mich? Gott fragt dich ganz individuell, immer wieder in deinem Leben. Liebst du mich? Liebst du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft? Liebst du mich so sehr, dass du wirklich keine anderen Götter außer mir hast und dass du bereit bist, alle anderen Götter außer mir aufzugeben? Wir sollten sehr ehrlich sein bei der Beantwortung dieser Frage. Das Schöne ist, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Als der junge Mann traurig weggeht, weil er es nicht schafft, seinen Reichtum loszulassen, und Jesus sagt, dass es für Reiche sehr schwer ist, ins Himmelreich zu kommen, da sind die Jünger bestürzt. Sie fragen sich und dann auch ganz konkret Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, das für Menschen Unmögliche ist möglich bei Gott. Oder wie Luther sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was soll man mit dieser Antwort anfangen? Aus dem Zusammenhang gerissen ist das natürlich ein schöner Satz. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Klar, das will ich doch hoffen, dass Gott mehr kann als Menschen. Natürlich ist er viel größer und mächtiger als ich. Logisch kann Gott alles, was ich nicht kann. Aber hier auf die Frage, wer kommt in den Himmel? Was ist das denn für eine Antwort? Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich kann sie nur so verstehen, dass Jesus sagt, es ist den Menschen grundsätzlich nicht möglich, ins Himmelreich zu kommen, wenn sie es mit eigener Kraft versuchen. Wenn sie versuchen, alle Gebote zu halten und über die Einhaltung der göttlichen Gesetze versuchen, das Himmelreich zu verdienen. Das ist Menschen nicht möglich. Wir schaffen es nicht, uns immer an alle Gebote zu halten. Jesus war der einzige Mensch, der es wirklich geschafft hat, ohne Sünde zu sein und vor Gott komplett gerecht dazustehen. Niemand anderes hat das je geschafft. Niemand vor Jesus und niemand nach ihm. Wir können aus uns heraus nicht in den Himmel kommen. Aber Gott ist es möglich, uns in den Himmel zu holen. Gott macht es möglich in Jesus. Gott gibt uns durch Jesus Tod am Kreuz, Jesus Gerechtigkeit und Sündlosigkeit und legt alle unsere Vergehen auf Jesus. Aber das verstehen die Jünger hier noch nicht. Das können sie ja auch nicht wissen, weil sie ja nicht wissen, wie es alles kommen wird. Petrus sagt deshalb in Vers 28 zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich kann fast hören, dass da ein Bangen in Petrus Stimme ist. So ein fast zaghaftes, leises Erinnern. Jesus, du erinnerst dich, dass wir jetzt alles auf eine Karte gesetzt haben, als wir uns entschieden haben, dir nachzufolgen. Das war jetzt hoffentlich kein Fehler. Oder vielleicht hat Petrus auch fast vorwurfsvoll geklungen. Ey Jesus, mach jetzt keinen Mist, wir haben alles auf dich gesetzt, haben alles für dich aufgegeben, wehe, wir kommen jetzt nicht in den Himmel. Und was antwortet Jesus? Ich versichere euch, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Was für eine große Verheißung von Gott. Wenn wir ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt und mit aller Kraft lieben und deshalb bereit sind, alles, was uns wichtig ist, loszulassen, wenn Gott das von uns verlangt, dann werden wir nicht nur in den Himmel kommen und ewiges Leben haben, sondern Gott wird uns auch jetzt schon auf der Erde alles vielfach wiedergeben, was wir aufgegeben haben. Wenn du dich also von bestimmten Dingen lossagst, wird Gott dir dafür ein Leben in Fülle schenken. Wenn du dich von bestimmten Menschen trennst, vielleicht sogar von deiner Familie, weil sie Jesus nicht nachfolgen und versuchen, dich von deiner Nachfolge abzubringen, du aber Jesus nachfolgst, dann bekommst du eine neue Familie. Eine viel größere Familie als die, von der du herkommst. Die bekommst du von Gott geschenkt. Das ist so. Die Gemeinde ist eine große Familie, deren Aufgabe es ist, sich gegenseitig weiterzuhelfen, sich gegenseitig zu ermutigen und zu ermahnen, sich gegenseitig aufzubauen und zu beschützen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Aber es kostet uns etwas. Bist du bereit, alles für Gott zu geben? Und bist du bereit, für alle anderen hier in der Gemeinde Vater, Mutter, Bruder oder Schwester zu sein, damit wir alle gemeinsam wachsen? Ich wünsche mir das, denn es ist großartig, wenn es gelingt. Dann wird man uns wirklich an der Liebe zueinander erkennen. Amen.